Lieber Peter, Montag am Feiertag.
Am Tag der Arbeit.
Ja, arbeiten wir, so wie es sich gehört, für echte Kult-Podcaster. Nein. Aber muss sein, ja. Egal ob Feiertag oder nicht, DBLDW geht on air. Das ist klar, oder?
Ja, es ist also in meinem Freundeskreis ist es durchaus auf Unverständnis gestoßen, dass ich just zu diesem Zeitpunkt an einem Montag, dem 1. Mai 2023 aufzeichne, weil gerade jetzt nicht so viele Kilometer entfernt durchaus, meine Stimme ist auch noch nicht ganz gut, gefeiert wird.
Ja, darüber reden wir heute bestimmt auch noch. Warum und wieso?
Ich könnte damit anfangen, weil es kommt auch da dazu, aber ich habe tatsächlich eine unfassbar charmante Anreise.
Ich habe jetzt eine gute Idee. Entschuldigung, ganz spontan. Du erzählst deine Geschichte.
Ja.
Eine kurze.
Ja.
So Intro-Geschichte.
Ja.
Dann erzähle ich eine kurze Intro-Geschichte.
Ja.
Und auf Spotify kann man dann abstimmen, welche Intro-Geschichte diesmal besser war. Ich glaube meine. Du wirst glauben deine. Deswegen.
Hashtag DBLDW.
Geschichte 1. Peter.
Also, meine Anreise nach Klagenfurt zum Cup-Finale begann tatsächlich...
Warte, es wäre... Also, das kann man jetzt nicht... Das Cup-Finale, das muss man...
Achso, ja, das muss man mit den Einhörnern
so hier im Hintergrund, hättest du gerne im Hintergrund die Quizfrage, dass die Geschichte spektakulärer ist?
Die Quizfrage hätte ich... Ich habe eine Quiz... Aber das passt jetzt noch nicht dazu, zu der Geschichte, die Quizfrage.
Die Melodie aber.
Achso.
So.
Ah ja, stimmt.
So, erzähl so. Geschichte 1.
Geschichte 1. Ja, meine Anreise zum Cup-Finale begann tatsächlich in Bratislava, in einem Hotel, weil ich dort mit Freundinnen Samstag auf Sonntag zugegen war. Und dann wurde mein Zug, der mich nach Wien gebracht hätte, wo mich ein Freund mit dem Auto aufgeklaubt hätte, wurde der Zug gecancelt, kurz vor Abfahrt. Dann musste ich zu einem anderen Bahnhof, um einen anderen Zug zu nehmen. Bin mit einem inoffiziellen Taxifahrer, der irgendwie serbische Wurzeln hat, dessen Großmutter stets bei Roter Stern Belgrad im Stadion war, zum Bahnhof gefahren. Normalerweise ist er eher in einem anderen Gewerbe tätig, weil irgendwie hat er gemeint, er führt normalerweise Frauen nach Österreich in ein gewisses Babylon. Ich glaube, dass das eher ein horizontales Gewerbe ist. Er war aber sehr nett. Er ist großer Fan von Slovan Bratislava und hat mich rechtzeitig dort abgegeben. Es hat 10 Euro gekostet. Ich habe nicht viel verhandelt. Ich habe gesagt, fahr einfach bitte schnell. Und dann, wir haben uns ganz gut verstanden. Dann bin ich mit dem Zug nach Grammert-Neusiedl, wurde dort abgeholt von einem guten Freund mit meinem Auto, woraufhin wir eigentlich viel Zeit gehabt hätten, weil es war erst Mittag. Und dann ist uns aber Folgendes passiert, dass mein Auto eingegangen ist in Aspern, das ist kurz vom Wechsel. Dann haben wir den ÖMTC gerufen und länger gebraucht und tatsächlich war mein Auto dann dermaßen kaputt, dass wir dann nach Wiener Neustadt mussten. Und von Wiener Neustadt konnten wir dann mit einem Leihauto, ich mache jetzt Werbung, es ist wirklich gut beim Club zu sein, von ÖMTC tatsächlich nach Klagenfurt weiterreisen. Und interessant war auch, dass ich bin sehr abergläubisch in solchen Situationen von Cup-Finale und mir sind ganz komische Dinge passiert, die aber total nachvollziehbar sind im Nachhinein. Ich bin am Samstag nach Bratislava oder jetzt nach Wien gefahren eigentlich mit dem Auto und habe noch getankt und es hat genau, oh, jetzt sind die Dings fertig, so lang ist meine Geschichte. Und getankt habe ich genau 19,02 Euro. Was soll das jetzt? Das ist ja kein gutes Omen. Dann im Hotelzimmer war es dann tatsächlich so, dass es rot-weiße Kacheln gegeben hat im Badezimmer. Ich dachte, was soll das denn? Und dann ist noch, mein Sohn hat mir ein Perlarmband mit Schwarz-Weiß gemacht, so quasi als Glücksbringer, wie ich es zumindest versehen oder vernommen. Und das ist dann auch noch runtergebrochen. Ich dachte, das ist ja ganz schrecklich, es geht alles schief. Und dann bin ich erst nachher drauf gekommen, wie ich dann wieder Neustadt war. Also zuerst das 19:02 war das Cup-Achtelfinale von Sturm gegen GAK. Dann war das Viertelfinale, war natürlich die rot-weißen Kacheln, Salzburg. Und das Band war nicht Sturm, sondern es war der LASK. Den haben wir ja zerstört, Sturm im Halbfinale. Und daher dachte ich, aber wie passt dann wieder Neustadt dazu? Und dann habe ich mich erinnert, ah ja, erstes Mal Cup-Finale von mir, wo Sturm gewonnen hat, war 2010 tatsächlich gegen, richtig, Wiener Neustadt. Und dann sind wir in einem Auto gefahren mit einem richtig Wiener Kennzeichen und Wien wurde dann auch noch geschlagen im Finale. Also es war dann alles logisch. Und man sieht an der Geschichte, die natürlich nur überhaupt kein Zufall ist, dass ich sehr, sehr konzentriert nur an eine Sache denken konnte an diesem Wochenende und sehr nervös war.
Ja, sehr schöne Geschichte. Wenn Ihnen diese Geschichte gefällt und Sie wollen, dass diese Geschichte gewinnt, dann stimmen Sie bitte ab für Geschichte 1. Peter. Aber es ist auch cool, weil so von, wie hat das damals geheißen, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht.
Jetzt schon im Freaks.
Ja, genau, das war auch sehr, sehr gut. Ja.
Also es war wirklich genau so. Es war genau so, auch wenn es keinen VAR gibt, es war so.
Ja, ich habe es verstanden. Ja.
Ja.
Ja, sehr schön, dass du so abergläubig bist. Ich bin es ja gar nicht, 0, Josef, weil einfach keine Relation zu dem da ist oder besteht.
Ja, ich habe also, alle, ich weiß ja rein faktisch, dass das ein Blödsinn ist, aber es beruhigt mich.
Ja, aber es war mir schon klar, dass
so wie Glaube, so ist es beruhigt, wie auch immer. Und ich habe deswegen auch dieses Spiel, natürlich wie die anderen zwei Cup-Finale, die in Klagenfurt die erfolgreichen von Sturm sehen durfte, auch alleine auf der Pressetribüne verbracht. Also in der Halbzeit oder so kann ich mal mit jemandem reden oder davor oder danach, aber ich mag während dem Spiel, bin ich alleine.
Mhm. Ja. Sehr schön, das war deine Geschichte. Jetzt kommt es zu Geschichte 2, die von mir. Sonntag früh. Wobei ich könnte die Geschichte verkehrt rum erzählen. Sonntag früh habe ich mich aufgegeben.
Das ist wie bei Memento, dem Film, das finde ich ja cool. Kennst du Memento, dem Film? Der sind Schnipseln, die man.
Das ist meine Geschichte! Also, ich habe mich in der Früh natürlich voller Euphorie Richtung Oberösterreich bewegt, um dort den Doppelschlager anzuschauen. Vorwärts Steyr gegen Liefering und Lars gegen Austria Klagenfurt. Extrem schöner Tag und man kann sich durchaus denken, was macht Schaub, wenn um 10.30 Uhr Steyr spielt und um 17 Uhr Lask?
Er geht dazwischen
zum Vater ESV, nach Wels. Zum ESV Wels,
ja, genau klar, so ist es. Die schönste Stadt Österreichs.
Ja, bravo, dann war ich, meine Geschichte, dann war ich in Wels, der ESV Wels, also die Reservemannschaft vom ESV Wels hat tatsächlich gespielt, aber auf dem Nebenplatz und ich bin wirklich hingefahren, es war ein absolut wertloser Fußballkick, bin dann nach 10 Minuten wieder gegangen. Und
hast du Eintritt bezahlt?
Nein. Und bin nach Wels in die Innenstadt gefahren, der schönsten Stadt Österreichs. Also jeder, der noch nicht in Wels war, man muss dorthin. Und das meine ich ganz, ganz im Ernst. Wels ist einfach hervorragend. Der Stadtplatz, da ist immer was los. Die Leute waren extrem positiv drauf. Die Sonne hat dann gescheint, was ja nicht den ganzen Tag so war. Und herrlich. Die Sonne hat geschienen, gell, so ist. Und im Endeffekt, ja, traumhafter Tag. Und dann ging es weiter zum LASK. Und vom LASK wieder nach Hause. Jetzt muss man entscheiden, welche Geschichte halt die coolere ist. Ich weiß, mein, ja. Du hast einen besseren Inhalt sonst, aber.
Wir können das Überschrift Fabio in Wels und Peter in Bratislava.
Ja, so ja, ungefähr.
So ungefähr.
Und jetzt starten wir rein, oder?
Ja.
Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Herzlich willkommen zur 148. Runde von DBLDW. Die strikten Einlasskontrollen beim Cupfinale zeigen endlich Wirkung. Ein großer Danke an die Sicherheitskräfte, dass es diesmal nicht zu Pyrotechnik-Unterbrechungen kam. Entscheidet für mich in dieser Woche Will McDonald, Joe Tippmann, Carlton Barron, Israel, Abadikanda, Sarah Barnes, Jerick Bernard Converse und Zach Kunz. Servus Peter.
Hallo Fabio, Fan der New York Jets.
Bravo.
Ja, ja, siehst du, ich kenne mich aus. Ich habe so einen geilen Quarterback gekriegt, gell? Der für die andere Mannschaft Aaron schon Rogers. Zu alt ist. Und ihr kriegt ihn aber noch.
Nein, der ist nicht zu alt.
Also,
im besten Alter. Und das waren die Spieler, die gedraftet worden sind.
Im besten Alter, ich glaube, er ist 37. Kann das sein?
Ich glaube, älter. Ja, kann sein, 37.
Weil du weißt ja, wie alt ich bin.
Ja, 37.
Siehst du?
Das kann kein Zufall sein.
Ja.
Ich darf begrüßen, heute bei DBLDW, der Quarterback. Aber ja, es war toll. Kaum Pyrotechnik im Stadion. Du warst vor Ort, erzähl.
Ja, wo soll man anfangen? Schon das, also einerseits bin ich natürlich belastet als Fan, aber ich glaube auch, dass es objektivierbar so feststellbar ist, dass das schon das größte Fußballspiel in Österreich der letzten Jahre war. Also weil es einfach die meisten, also wenn es einfach sehr, sehr viele Menschen interessiert, also der größte Verein des Landes, Rapid, und der wahrscheinlich so im Gesamtaufmerksamkeitsspektrum zweitgrößte Verein Österreichs, Auch wenn jetzt ganz viele Menschen im Sturmumfeld sagen, aber es ist so tatsächlich. Und dementsprechend, es war sehr, sehr vibrierend, sehr, sehr nervös, sehr aufgeregt. Gefühlt, was ich auch so gehört habe, weniger im Drumherum an Problemen, als man sich im Vorwerk
dachte. Autofreier Tag.
Ja, es war dieser autofreie Tag. Gut, wir sind ja auch sehr spät angekommen aufgrund meiner lustigen Anfahrt. Aber es war alles relativ entspannt. Also natürlich hat es den einen oder anderen Stau dann danach gegeben und so. Aber im Großen und Ganzen relativ entspannt. Also die Trennung der Fanlager hat ganz gut funktioniert. Es war wütrig und recht, wie ich eigentlich in den Titel reinhauen wollte. Ich habe gar nicht gesagt, wie der Fahrplan für heute ist, deswegen kann ich das vergessen. Egal, wir reden über das Cup-Finale, dann über Linz und dann eigentlich sind wir schon fertig. Genau. Über deinen Besuch in Linz. Es war wirklich toll. Also Elf Freunde hat eine Geschichte gemacht, wo gestanden ist, endlich ein echtes Endspiel, weil seit 10 Jahren in ein Finale in Klagenfurt stattfindet, wo Salzburg nicht dabei ist. Ich glaube, das ist auch das, warum es ein so großes Spiel war. Nicht nur die Fanlager, die auch sehr rivalisierend sind und gleichzeitig aber sehr respektvoll, weil sie halt diese beiden Fanvereine sind oder Mitgliedervereine, vor allem Mitgliedervereine. Würdiges Finale, Werbung für den österreichischen Fußball war einfach echt toll. Es ist einfach dieses immanente Bedürfnis des österreichischen Fußballbeobachters, dass halt nicht immer dasselbe passiert und dass es einen neuen Sieger gibt. Und also auffällig viele positive Kommentare Sturm gegenüber auch von anderen Vereinen, irgendwie, was man so im Nachgang in den Berichten mitbekommt. Man freut sich halt einfach, dass was anderes passiert. Und war schon tatsächlich cool. Auch das erste Mal tatsächlich richtig ausverkauft in Klagenfurt. Das ist ja in den großen Spielen, wo Rapid dabei war zweimal oder Sturm zweimal, in den letzten Jahren nicht passiert. An dieser Stelle auch wirklich Gratulation an den ÖFB, wie sie es immer wieder schaffen, mit ihrem unterirdischen Rahmenprogramm jegliches Flair und jedwede grandiose Atmosphäre zu gefährden.
Inwiefern?
Ja. Also ich glaube eh, dass die bemüht sind und dass die sich wirklich was überlegen, aber das sind halt, da laufen halt so junge Menschen ein und haben Fahnen in der Hand von den Vertretern der Mannschaften, die dann halt dabei waren, also mit Logo drauf von allen Cup-Mannschaften. Und die beiden Kinder haben halt dann Unica ÖFB Cup. Jeder
also du hättest dir mehr Show gewünscht?
Nein, es ist halt... Und dann spielen sie Musik, die eigentlich die Atmosphäre eher zerstört. Ich meine, man kann sich vorstellen, man weiß, was los ist, wenn es bei Rapid um was geht. Man weiß, was los ist, wenn es bei Sturm um was geht. Und das hätte es nicht gebraucht. Und also das negative Highlight ist für mich, wenn dann der Stadionsprecher versucht zu fragen, und wo sind die Sturmfans? Und wo sind die Fans von Rapid? Das ist halt einfach, das ist in manchen Fällen passt sowas gut, in dem Zusammenhang hat es nicht gepasst. Es ist zumindest so gewesen, dass Marek und Seidel, die beiden Stadionsprecher von Rapid und Sturm, die Ausstellungen durchgeben durften. Das war schon gut. Aber da ist auf jeden Fall viel, viel Potenzial nach oben. Aber ja, manchmal, ich finde da in diesem
Beginn also auch weniger ist eigentlich schon,
mehr. Ja. Weniger ist eigentlich mehr. Oder du musst halt sehr bewusst einsetzen. Oder du musst dir halt überlegen, dass du eine Tradition erschaffst. Ja? Also Klagenfurt hat ja eine gewisse Tradition als Austragungsort des Cupfinals. Das ist ja in Ordnung. Eine Nationalhymne von Österreich einzuspielen ist auch okay, aber die bringt halt auch nichts, weil die Fans ja sowieso sich einsingen. Also genau. Aber die Fankurven sonst selbst waren beide natürlich sehr, sehr gut aufgezuckert und gut drauf. Ein bisschen interessant war auch der Zugang, weil von der Grazer Seite ist eigentlich tatsächlich nur Graz dort gestanden, mehr oder weniger. Also, und dieses alte Osim-Zitat. Sturm deckt alles, was schwarz ist in meinem Leben und alles, was weiß ist auch, oder ist es umgekehrt? Genau, aber dieses Zitat. Und bei Rapid ist tatsächlich gestanden, erfüll den größten Wunsch in mir, noch einen Titel holen mit dir. Und ich verstehe das schon, aber ich finde es eigentlich nicht unbedingt ideal, weil das klingt so wie einen letzten Titel noch und dann passt es eh, also es ist so, oder besser hätte mir gefallen, endlich einen Titel holen wieder mit dir oder einen weiteren Titel. Es war, hat ein bisschen von der Aussage, ich glaube, dass es hat mir jetzt nicht so richtig gecatcht, sagen wir so.
Aber das Rapid dich catcht, ist auch schwierig. Weil entweder sind sie zu größenwahnsinnig Oder jetzt sind sie halt dann zu negativ.
Ja, also
vielleicht waren sie jetzt auch nur realistisch, dass die nächsten 10 Jahre kein Titel kommen wird.
Ich finde Rapid schon sehr catchy. Also ich grundsätzlich habe ich natürlich so persönlich als Sturm.
Nein, das war jetzt auch gar nicht so gemeint, aber ich finde es jetzt, ja, man kann das immer runterbrechen, dann auf kommt komisch rüber und ich verstehe schon, was du meinst, stimmt ja auch, was du sagst. Aber ja, ist ein Spruchband.
Also, aber es ist trotzdem interessant, weil es halt eine Message ist. Ne? Und
das zeigt ja auch, wie verzweifelt man vielleicht doch ist, ja.
Genau, ja, es war dann auch, weil du Pyrotechnik angesprochen hast, es war ja dann auch für mich eines der negativen Highlights, also dass Koschelnik dann von eigenen Fans, unter Anführungszeichen, oder von einem Fan, der jetzt eh schon ausfindig gemacht wurde und wohl Stadionverbot erhält, was ich gelesen habe, dass der halt von dem getroffen wurde, das ist schon, also natürlich in einer Masse von Menschen passiert natürlich als Ventil dann auch im Äußersten so etwas wie ein Pyrotechnikwurf, also das gibt es in Kurven, das gibt es in Stadien, Sturm hat sehr viel Erfahrung mit, also sehr negative Erfahrung im Stadion, wir erinnern uns an Becherwurf und wie auch immer, aber das ist schon, das war schon eine neue Qualität, das war 0-2 und das ist schon, dass es auf den eigenen Spieler geht, habe ich so auch noch nicht.
Ich glaube, das haben wir uns einig, dass also ich kann zumindest für meinen Teil sprechen, Pyrotechnik auf alle Fälle in einem geregelten Ausmaß extrem die Stimmung beheizt und ich sehe das durchaus positiv in einem anderen Umgang aber damit, als es da vielleicht teilweise praktiziert wurde, weil wenn es dann Wurfgegenstände wären oder Leute wirklich gefährdet wären, dann ist es natürlich so wie alles andere schwer zu verurteilen und zu hinterfragen.
Ja, die Post-Halbzeit-Shows von beiden Ultra-Gruppierungen waren ja großartig, wobei Sturm da, glaube ich, vielleicht bin ich da auch persönlich, aber es sind auf jeden Fall auch mehr Videos davon, weil das war schon sehr beeindruckend. Hast du das gesehen? Direkt nach der Halbzeit, ja.
Vielleicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja von Linz heimgefahren.
Ach so, ja, und das ist ein gewisser Nachteil.
Und haben wir gedacht, vielleicht geht sie die Verlängerung aus. Hab dann nicht unbedingt während dem Autofahren das Spiel angeschaut. Zur Halbzeit natürlich über das Radio die Infos mitbekommen und ich habe mir dann auch zu Hause dann die Interviews angehört, beziehungsweise auch die Schlussphase noch gesehen. Und dann auch ein bisschen was in den Highlights oder die Chancen mir nachangeschaut. Aber ja, ich kann jetzt da wenig zum Spiel sagen, was man gehört hat. Und das wirst du vermutlich jetzt bestätigen oder verneinen, dass die erste Halbzeit schon relativ ausgeglichen war und zweite Halbzeit Sturm dann komplett drüber gefahren ist und in Wahrheit auch durchaus höher gewinnen hätte können.
Ja, es war, also
und ich Rapid dann doch relativ sang- und klanglos ausgeschieden. Oder im Endeffekt ausgeschieden ist und den Titel so nicht mitnehmen konnte.
Ich finde, dass Rapid für das, was Rapid, ich muss mich jetzt mal entschuldigen für meine Stimme, ich bin leicht angeschlagen. Ich habe nicht gestern bis in der Früh, wobei ich lange wach, aber es liegt nicht an Alkoholkonsum oder wie auch immer, sondern ich bin etwas angeschlagen. Aber jedenfalls, vielleicht
ja, noch zu viel geredet. Nummer, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus jetzt.
Ja, nein, ist egal. Aber jedenfalls, ich finde, dass Rapid im Rahmen der Möglichkeiten, die sie haben, aktuell das wirklich gut gemacht hat in der ersten Halbzeit. Also sie haben halt versucht, die Intensität sehr hoch zu halten von ihrer Seite aus und damit Sturm halt weh zu tun und haben geschafft, dass sie bis auf eine Situation, wo Hedl hinter der Linie gestanden ist und den Ball aber meiner Meinung nach mit großer Wahrscheinlichkeit vor der Linie gefangen hat und der Ball war, glaube ich, wirklich nicht mit vollem Umfang über der Linie, haben sie da eigentlich nicht wirklich was zugelassen und Sturm ist noch nicht ins Spiel gekommen. Und man darf ja nicht vergessen mit dem Vorgeplänkel, dass Wimmer erstmals seit Februar wieder gespielt hat und zwei Linksfüße in der Innenverteidigung, also neben Mohrmann, weil Solbauer ja auch noch gesperrt ist, Querfeld, wissen wir, es verletzt. Also die haben das für ihre Verhältnisse gut gemacht und was man auch nicht vergessen darf ist, wo kommt Rapid her? Die haben im Spätsommer eine der größten Krisen in den letzten Jahren gehabt mit diesem Vaduz aus, mit diesem völlig überraschenden Blamablen. Gleichzeitig diesem aufgeblähten Kader, der dafür gedacht war, in die Doppelbelastung zu gehen ein Jahr lang, wo sie versucht haben zu reagieren auf Probleme der letzten Jahre, dass sie aufgrund der Doppelbelastung gefühlt hat, irgendwie diese Spiele in der Liga dann nicht mehr gewonnen haben, wenn sie im Europacup tätig waren. Und dann war dieses ganze Feldhofer aus und dieses Drumherum und diese Präsidentschaftslisten, die zwei und die Zusammenführung und völlige Neuaufstellung und wie auch immer. Und dafür ist das, und ich meine, das sind immer auch ein Geschäftsführer, ein ehemaliger, der jetzt Trainer ist und so, und dafür finde ich, dass das im Großen und Ganzen okay war und auch in Ordnung ist, wie sie sich entwickeln, ja, wie sie sich richtig entwickeln, werden wir dann erst über den Sommer hinaus sehen. Ja? Also muss man Markus Katz einfach ein bisschen Zeit geben. Aber das war in Ordnung.
Ein bisschen ähnlich wie damals Red Bull nach Düdelingen eigentlich, oder?
Ja, stimmt.
Da gab es ja dann auch so, da gab es davor schon einen Umbruch, aber mit diesem richtigen Schlag ins Gesicht hat der Umbruch dann vielleicht noch schneller begonnen oder noch intensiver. Und man muss sagen, was danach passiert ist mit Roger Schmidt und der Art und Weise, wie man gespielt hat, ist ja der Erfolgslauf, der hat da begonnen. Also das ist ja unumgänglich, das zu verneinen. Und bei Rapid ist es jetzt im Endeffekt sehr ähnlich, weil Rapid versucht ja auch einen neuen Weg einzuschlagen. Rapid möchte mehr Geld freigeben für den sportlichen Bereich und vielleicht ist dann so eine, unter Anführungsstrichen, sehr negative Saison. Weil man ist ja trotzdem, man hat die letzten Jahre nie richtig, richtig gut gehabt. Aber ist so ist es noch ein Auslöser, dass es dann vielleicht wirklich einmal in Zukunft bergauf geht und man ganz oben auch mitmischen kann.
Ja, der Host von Rund um Rapid war zu Gast bei Harald Prantl gemeinsam mit Jürgen Bucher von Black FM auf Lola 1. Hat man sich anhören können als Vorberichterstattung zum Cup-Finale und der hat gemeint, das wäre eine sehr untypische Saison für einen Titel, aber natürlich nimmt man gerne mit. Ich gehe so weit, dass ich glaube, dass es vielleicht sogar, also natürlich hätte man sich das sehr gewünscht und es kann natürlich auch was auslösend positiv sein, aber vielleicht hätte es über Dinge hinweggetäuscht, die einfach nicht so gut gelaufen sind. Und die brauchen halt ein bisschen, die sind halt jetzt, die sind einfach hinter Sturm. Das ist schon natürlich es war jetzt natürlich noch in einem Spiel noch einmal der Beweis für die sportliche Wachablöse in dem Konkurrenzkampf zwischen Rapid und Sturm in den letzten Jahren. Das hat man da einfach ganz eindeutig gesehen. Das war in der zweiten Halbzeit, das war halt das Sturmspiel. Das ist ja nicht viel. Das ist diese gesicherte Abwehr und der schnelle Ball nach vorne. Und die haben, also was da am laufenden Band tatsächlich Großchancen produziert wurden mit relativ einfachen Mitteln, das war schon, ja, aber das ist natürlich die Qualität, die Sturm dann im Gesamten einfach hat.
Ist es auch sicher ein Finale gewesen, das auch Sache widerspiegelt, dass Sturm in zwei Belangen einfach Rapid wesentlich voraus ist. Und das ist nicht, du hast vor die Breite des Kaders angesprochen. Mehr Spieler im Kader zu haben, heißt nicht immer dieselbe Breite zu haben, weil einfach Spieler nicht 1:1 austauschbar sind. Das ist bei Sturm schon sehr nah an diesem Ideal dran. Also Sturm hat einfach die Qualität, aktuell 20 Spieler zu besitzen, die mit ein, zwei Ausnahmen nahezu, wenn man jetzt den Trainer fragt, wird er das natürlich nicht bestätigen, aber nahezu 1:1 ersetzbar sind. Und wenn wir jetzt ein bisschen zurückspulen, Zakaria wollte weg, weil er wenig gespielt hat. Zakaria war einfach nicht zufrieden so mit der Situation. Und jetzt ist früher, es waren einige Spieler, die angeschlagen oder verletzt waren. Auch Imega war nicht immer da. Auch man hat die Schere noch geholt und das sind dann Dinge, die jetzt die Schere hat die Partie nicht entschieden. Aber ein Transfer wie die Schere kann gut sein, dass der so eine Partie mitentscheidet, weil im Training ist der Konkurrenzkampf da, weil du kannst in der 70. Minute einfach Qualität bringen, ohne abzufallen. Und das Ganze zeigt dann schon, dass auch Zakaria, der ehemalige Austrianer, der vielleicht schon weniger zur Stammkraft gezählt hat, jetzt in dieser Woche für Sturm zwei ganz wichtige Partien entschieden hat. Und
also gegen die Austria unter der Woche dieses vorgezogene genau. Spiel, wo Sturm ja zweimal in Rückstand geraten
aber
ist.
Aber das werden wir noch kurz vielleicht reden. Ja. Und in weiterer Folge, und das ist schon der Hauptpunkt, hat er dann auch die Defensive das Spiel entschieden. Weil, ohne das jetzt gesehen zu haben, zur Gänze, aber du hast gesagt, Rapid hat nicht viele Chancen gehabt, oder?
Burgstaller war völlig abgemeldet und Wüttrich war halt Wüttrich.
Ja, Wüttrich ist mitunter, also Solé, Pavlovic, Wüttrich, die drei sind einfach so meilenweit vor dem viertbesten Innenverteidiger der Liga, dass das einfach dann auch eine Auszeichnung ist, dass Sturm individuell die Klasse hat, so einen Ausnahmespieler wie Burgstaller 90 Minuten aus dem Spiel zu nehmen. Und ich glaube, das war auch die einzige Hoffnung für Rapid, dass der Burgstaller in der 30. das 1-0 macht und die Partie kippt. Das hat ja jeder gewusst, dass Sturm der Favorit ist. Und die Qualität, das und so sehr Okonkwo vielleicht auch geschimpft worden ist, oder am Anfang, ich habe das erste Testspiel gesehen, hat er mal daneben gegriffen, habe ich auch gesagt, okay, was am Star geholt. Aber der macht das schon sehr gut, der ist schon sicher, der macht jetzt grundsätzlich keine Fehler. Der hat sehr viele Bälle, wo man sagt, muss er zwar haben, aber schwierig und strahlt einfach was aus, auch mit seiner Größe. Und da muss man halt schon dem Andreas Schicker auch gratulieren, dass er das erkannt hat, in so einer Phase einen Teixeira und einen Okonkwo im Winter zu holen und den bestehenden Kader auch nicht aufzulösen, sondern diese Breite zu haben. Und jetzt kann Sturm aus dem Vollen schöpfen. Wir haben auch von der richtig starken Bank gesprochen und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Weil bei Rapid sind Leute ausgefallen, okay, aber die kann man halt nicht 1:1 ersetzen. Und
weil du den Törter ansprichst, auch noch eine Side-Note, also Hedel gestern mit einer überragenden Leistung. Also ich finde, wer sich das zweite Tor nochmal anschaut.
Hat auch verlängert.
Hat verlängert, genau, das ist jetzt auch passiert. Wer sich das zweite Tor anschaut von diesem Spiel, das steht für mich sehr, sehr, sehr stellvertretend für das ganze Spiel, weil Rapid hat da im Prinzip dreimal eigentlich ein sicheres Tor gefühlt verhindert und im Endeffekt ist er dann trotzdem drin und Hedel war dann sogar noch dran. Also sie haben alles getan, was in ihren Möglichkeiten ist, aber Sturm hat einfach dieses Mehr an Qualität und dementsprechend hat es dann nicht gereicht und es war dann ein verdienter Sieg, auch ein Sieg der Überzeugung. Ich glaube, dass Sturm schon gerade nach dem Halbfinale schon ganz klar gesagt hat, dass es noch nicht so weit ist. Sie wollen das gewinnen, das haben wir eh schon besprochen. Mir hat das Press-Interview nach dem Halbfinalsieg gegen den LASK gefallen, wo gefragt hat, ob jetzt gefeiert wird. Er hat gesagt, mir fiel noch nicht, wir haben den Titel noch nicht gewonnen. Und Rapid ist ja vorher ins Halbfinale ins Finale aufgestiegen, dank dem Sieg gegen Ried. Und da war sofort das, was gesagt wurde, dass man ja im Finale dann, egal ob es der LASK wird oder Sturm, ist eher Außenseiter. Das ist schon ein anderer Approach, ein anderer Zugang. Und Schneck hat dann irgendwie zum Beispiel auch nach dem Spiel gemeint, dass es sehr komische Stimmung war vor dem Spiel, aber im positiven Sinne, weil einfach so diese Überzeugung war, dass man das gewinnen wird. Also von Brass ist da Ähnliches gekommen. Ich finde, es war sehr reife Leistung von Sturm in einer Favoritenrolle, die sie so noch nicht unbedingt auf längere Sicht gewohnt sind, aber natürlich auch diese Mannschaft so noch nicht. Und ja, war natürlich auch aus persönlicher Fansicht ein schöner Tag. Und was man einordnen muss, dieser Cupsieg im Vergleich zum letzten Cupsieg 2018. Der 18er war wahrscheinlich sogar noch emotionaler, weil er gegen Salzburg war, gegen das Marco Rose Salzburg und völlig unerwartet. Der war erwarteter eigentlich tatsächlich, weil man in der Favoritenrolle war. Und jetzt übrigens auch 10 Spiele in Folge gegen Rapid tatsächlich unbesiegt ist. Aber es gibt halt einen großen Unterschied. 2018 hat Sturm nach dem Cupsieg Adam Wonny und Cego und Scheuessengeier an die Austria verloren, hat Potsmann und Alar an Rapid verloren, und zwar aus finanziellen Gründen oder auch aus Perspektivengründen wahrscheinlich. Das wird heuer nicht passieren. Man wird Spieler verlieren wahrscheinlich, aber die gehen wahrscheinlich um mehrere Millionen Euro woanders hin. Und das ist einfach ein Riesenunterschied.
Aber ist das nicht relativ egal und also ganz provokant gefragt?
Achso, du meinst, weil der Titel eh bleibt?
Nein, ja, natürlich bleibt der Titel, aber ich meine eher, ist es nicht egal, welche Spieler bleiben, es ist nicht viel relevanter, ob Trainer und Sportdirektor bleiben.
Nein, aber ich meine eben, dass es ist einfach, der Verein ist einfach ganz anders aufgestellt. Also, es zeigt einerseits eben den Status von Sturm, dass sie halt einfach diesen zweiten Platz da in Österreich irgendwie so zementiert haben, der den Rapid einfach sehr lange hatte, auch wenn der LASK sehr knapp dran ist. Aber es ist einfach ein Riesenunterschied, da ist einfach jetzt echt was sehr, sehr mittellangfristiges oder was eher Nachhaltigeres entstanden. Übrigens, Günter Kreisel war im Stadion noch tatsächlich. Roman Kienast war auch im Stadion.
Aber das zum Thema, das finde ich gerade spannend, das zum Thema nachhaltig. Also ich finde, ist die Frage, wie du jetzt Nachhaltigkeit definierst. Ich persönlich sehe bei Sturm nicht, dass das, es hängt schon sehr stark an einzelnen Personen. Umso höher ist der Titel auch einzuschätzen für Ilza und Schicker. Weil das ist das Vermächtnis dieses Duos, das kann man ganz klar so sagen. Und natürlich, jetzt wenn man ein bisschen ausführen will, um das ganze Trainerteam, was Christian Ilzer auch hat. Und ich gehe mal davon aus, sollte er den Verein verlassen, wird auch ein großer Teil vom Trainerteam mitgehen. Und dann wird halt auch sehr viel Wissen, sehr viel Know-how, sehr viel einfach Erfahrung über die letzten Jahre wird dann auch mitgenommen. Und das hat zum Beispiel der LASK geschafft. Obwohl Glasner, obwohl Jürgen Werner weg ist, da ist irgendein Wissen im Verein geblieben. Das hat Salzburg geschafft, trotz ständigen Rochaden. Und ich weiß es nicht, weil das zeigt erst die Zukunft. Aber ich habe nicht das Gefühl und auch das, was man so hört, glaube ich es auch nicht, dass das schon so manifestiert ist, dass es bei Sturm schon im Verein drinnen ist. Ich glaube, das ist sehr personenabhängig. Das ist dementsprechend auch viel höher einzuschätzen für die einzelnen Personen, also für Trainer, Sportdirektor und so weiter, weil das ist ganz klar von denen die Wurzeln und die DNA und alles. Nur wenn die weg sind, dann sehe ich schon ein großes Vakuum.
Ja, das ist eh...
Das ist nur die Frage.
Nein,
und weil ich glaube, Spieler zu ersetzen, schaffen sie, das haben sie bewiesen. Ich glaube, sie haben auch schon vorgegriffen.
Das
die
meine Frage ich ist, damit, dass die das 2018 eben
ja, aber die Frage ist, schaffen sie das, schafft der Verein auch die andere Position? Also Trainer und Sportdirektor sind für die Spieler zuständig, das machen sie perfekt und die Spieler sind top, top, top. Die holen ja auch den Titel im Endeffekt. Aber schafft es der Verein, das Management eben, einen Trainer zu ersetzen, einen Sportdirektor zu setzen, sollten die gehen?
Ja, das ist eine große Frage. Ist aber auch...
Und wer wird der Nachfolger werden?
Wer professionell handelt und managt, glaube ich, heutzutage im Fußball, der muss sich genau diese Fragen auch gerade im Moment des Erfolgs stellen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann die große Auszeichnung, dass du dann schaust, dass du das eben dann auch in die Zukunft weitertragst. Weil natürlich, wenn jetzt Schicker geht, wer wird der Nachfolger? Wenn Ilzer geht, wer wird der Nachfolger? Es ist wirklich, wie du sagst, da ist ja nicht im Verein jetzt jemand aufgebaut bereits.
Ist ja auch schwierig.
Also, natürlich, ja. Aber also sie haben auf jeden Fall eine sehr gute Basis jetzt und das war das, also da gebe ich dir recht, ich wollte eben darauf hinaus, dass einfach diese Spieler, dass das jetzt eine andere Situation ist, gefühlt, dass wenn jetzt eben 2, 3, 4 Spieler, Leistungsträger auch die Mannschaft verlassen, dass das jetzt kein großes Thema sein wird, solange eben das Konzept im sportlichen Bereich aufgrund von Kontinuität am Sportdirektor und Trainerposten gegeben ist. Und eben vor allem, dass Sturm jetzt eben diese, eben vor den Wienern einfach in diesem halben Jahrzehnt verglichen, sind sie da jetzt einfach weiter vor, wobei wir auch wissen, dass die Austria gut arbeitet. Was ich auch interessant finde, jetzt einfach für die gesamte Liga, wenn man sich das anschaut, Die Vereine ziehen sich an dieser großartig arbeitenden Konkurrenz nach oben. Ja, eher. Also Sturm hat sich...
Das haben wir letztens schon besprochen.
Salzburg. Und genau das ist auch für Rapid jetzt, glaube ich, einfach eine große Chance. Ich habe gehört, also es ist sehr viel respektvoller Umgang zwischen den beiden Vereinen, auch im Staff-Bereich und so weiter. Und ich glaube, dass es für Rapid auch eine große Chance ist, aus dem, was die letzten Jahre dort passiert ist und wo ja viele Chancen vergeben wurden einfach, dass die daran auch wachsen, dass sie jetzt einen weiteren Konkurrenten haben, an den sie sich hochziehen können, der ihnen auch viel näher ist als Salzburg, weil Salzburg ist ihnen nicht nah. Sich nur eben als Antithese zum Kommerzverein zu positionieren, war nicht genug. Und vielleicht können sie im Sog mit Sturm und eben auch den LASK und der Austria vielleicht auch nach oben kommen, weil es ja für Österreich ganz großartig wäre. Es ist einfach der größte Verein. Man kann seine Mitgliederzahlen einfach ganz klar, auch wenn man nach gestern denkt man sich in der Sturmbubble natürlich, boah, ja, wir singen die auch irgendwie weg und wir sind ja auch in der Ultraszene auch schon so groß. Ja, ja, aber es ist noch immer Rapid. 16.000 Mitglieder, nicht 5.000. Das ist schon ein richtig, richtig toller Verein und es ist der größte Verein in Österreich. Was noch immer nicht erklärt, warum der ORF seinem suffisanten Titel österreichisches Rapid-Fernsehen gestern dermaßen gerecht werden musste. Ich muss das kurz ansprechen, weil ich es vorhin auch tatsächlich gelesen habe, dass ich einige...
Na, da muss es aber stimmen.
Es ist auffällig, wenn einfach in vielen Bereichen, also auf Twitter und in Foren und so, wenn einfach in vielen Bereichen, ich habe zuerst gedacht, ist das jetzt nur die Sturmbrille und ist dann von vielen Bereichen gekommen. Es war so lustig, weil immer dann die Berichterstattung noch ein bisschen angeschaut danach und es war tatsächlich... Egal, ob jetzt einzelne Personen wie Helge Bayer, Gisse Rapid findet, ich finde, dass das im Mittel auch in Ordnung macht, obwohl Rapid spielt, dass der wirklich das ganz, ganz in Ordnung noch macht. Und Roman Melich ist zum Beispiel eigentlich eine Sturmlegende und der macht das aber auch in Ordnung und steht da drüber. Und Herbert Bohaska ist sowieso ein Austrianer. Aber es ist schon fraglich, ob es wirklich notwendig ist, dass der ORF sich nach einem Rapid-Finalniederlage im ÖFB-Cup, dass sich das so präsentiert, als würde das österreichische Nationalteam gerade im EM-Playoff ausscheiden. Also da war so eine in meinen Augen nahezu respektlose Trauerstimmung, die man ja auch ganz an. Man kann es ja so oder so darstellen. Man kann es darstellen, okay, schade für Rapid. Man kann aber so darstellen, Sturm hat sich diesen Titel verdient und hat eine großartige Saison damit gekrönt. Und das hat mir nicht sehr gut gefallen. Ich habe dann lustigerweise von einem Freund geschickt bekommen, eine einen alten Artikel vom November 22 aus dem Standard von Christian Hackl, wo Alexander Vrabec porträtiert wurde. Und Alexander Vrabec sagt, also der jetzige Rapid-Präsident und langjährige ORF-Generalintendant, sagt da, Zitat, ja, ich habe Rapid im Fernsehen bevorzugt, und dann ist indirekte Rede, das sei aber nicht unlaut gewesen, weiteres Zitat, weil das Publikum Rapid sehen will. Ist natürlich was dran, größter Verein, meiste Reichweite, wie auch immer, aber das kann man natürlich jetzt dann länger diskutieren, ob der Öffentlich-Rechtliche dann nicht breiter aufgestellt sein sollte. Ich hätte mehr Verständnis, wenn ein Bezahlsender wie so ein Privatsender, Bezahlsender wie Sky so handelt. Ich finde das deshalb einfach wirklich etwas überzeichnend. Pro Rapid war auch mit einem Peter Gugge in der Halbzeit, der dann noch einmal interviewt wird. Also da hätte ich mir etwas mehr Ausgewogenheit gewünscht. Ich verstehe auch die Nähe zu Rapid im Allgemeinen, weil es ORF in Wien sitzt und wie auch immer. Kann man viel differenzierter noch betrachten und ist ein großes Thema, aber es war eine gewisse Tendenz spürbar und hat mich dann nur bestätigt, weil ich es ihm gemerkt habe, dass es da oder dort auch so kommentiert wurde. Ist jetzt nicht das wichtigste Thema, aber das ist mir tatsächlich noch aufgefallen.
Ist ja schon wichtig, aber das ist ja auch legitim und ich finde, es geht ja gar nicht jetzt so, okay, ist ein Punkt, der dich stört oder der vielleicht auch nicht gut war, kann ich so nicht beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, ist, dass der ORF generell, was die Berichterstattung zum ÖFB-Cup hernimmt, alles andere als brilliert. Ja. Das ist also relativ einfache Berichterstattung, die kaum in die Tiefe geht und das ist schade und ich würde mir wünschen, dass sich was ändert, beziehungsweise oder dass die Rechte für den ÖFB-Cup irgendwie anders vergeben werden. Bei uns hat der Cup noch immer so einen, ja, wenn man ihn gewinnt, überragend, aber in Wahrheit in den ersten Runden einen extrem fahlen Beigeschmack. Es gibt kaum Preisgelder, es gibt nicht einmal von allen Spielen Übertragungen und wenn ich mir anschaue, dass der Teilnehmer im DFB-Pokal mehr Geld bekommt, also ich glaube der Viertel- oder Halbfinalist in Österreich beim Cupfinale, dann hat das nicht nur mit der Größe des Landes, sondern auch mit der Priorität zu tun und das sind Sachen, die beginnen halt bei der Vermarktung und die Vermarktung in erster Linie ist die Übertragung. Das heißt, ich möchte keinen ÖFB-TV-Link haben, ich möchte, dass das jeder schauen kann, bestmöglich und so viel als möglich und es gibt einen eigenen ORF Sport Plus Sender und anstatt da 7 Wiederholungen eines Grand Prix aus dem Jahr 1984 zu zeigen, wäre das, was vielleicht nicht die Top-Sportart in Österreich ist, aber zumindest zu den Top-3-Sportarten gehört, wäre das schon wünschenswert und das ist dann gibt sich das natürlich die Hand. Man muss ja auch den ORF Kommentatoren, kann man gar nicht böse sein. Der muss ja vielleicht 3 Stunden später Bodenturnen moderieren und muss da auch wissen, wie soll der Experte sein in dem Bereich. Deswegen ist es halt, wäre schon schön, wenn auch der österreichische Fußball darüber nachdenkt und das ist ein ÖFB-Thema, das so zu vermarkten und das so anzubieten, dass es auch Lust auf mehr macht und nicht per se eigentlich eine Lachnummer ist.
Ja, es ist tatsächlich ein Vermarktungsthema. Zur Ehrenrettung des ORF, sie übertragen, also sie haben auf ORF Sport Plus oder sie übertragen auf ORF Sport Plus jetzt zu diesem Zeitpunkt tatsächlich
Cup die, der Frauen, also Frauencup.
Frauencup-Finale und Finale, auch ja. Die auf ORF Sport Plus die Meisterfeier, also die Cup-Titelfeier vom Grazer Hauptplatz.
Für dich ist aber, glaube ich, schon Mensch extrem schlimm, was gerade passiert ist, oder?
Richtig, ja, oh mein Gott, ich habe irgendwas verschrieben. Nein. Was wollte ich noch sagen? Christian Ilzer ist der erste österreichische Trainer seit Adi Hütter 2015, der in Österreich einen Titel holt. Also das war mir dann auch nicht so bewusst, das war aber Thema bei der Pressekonferenz.
Auf höchstem Niveau.
Das ist natürlich richtig, ja.
Also Zweitligatitel.
Zweitligatitel oder vielleicht Oberösterreich Cups oder Steirer Cups. Nein,
auch immer.
Ja, auch der erste Titel für Christian Ilzer tatsächlich. Was wollte ich sonst noch sagen? Es passt natürlich, ich meine, für Sturm ist natürlich, Sturm begeht einen Tag nach dem Cupfinale, also am 1. Mai, begehen die traditionell die Vereinsfeierlichkeiten, weil der Vereinsgeburtstag an diesem Tag ist, also das ist der 114. Geburtstag, fällt jetzt gemeinsam mit den Cupfeierlichkeiten und auch noch zusätzlich der erste Todestag von Ivica Osim. Also das ist natürlich für Sturm im Gesamten eine sehr stimmige Geschichte. Ich hätte noch ein Quiz tatsächlich, weil ich gerade die Pressekonferenz angesprochen
habe. #DBLDW
Quiz.
Martin Ehrenreich, selbst Meister und Cupsieger mit Sturm 2010 bzw. 2011 und mittlerweile Teammanager der Schwarz-Weißen, schreibt die Trainingspläne für die Mannschaft vor. Auch für die Woche nach dem Finale hat er das gemacht und Christian Ilzer zwei unterschiedliche präsentiert. Einen für den Fall einer Niederlage und einen für den Fall eines Sieges. Wie sah der Trainingsplan im Fall einer Niederlage aus? A. Zwei Tage frei am Montag und Dienstag, um die Enttäuschung zu verarbeiten. B. Es gab keinen Ilzer, die sie löschen. C. Intensives Krafttraining zum Frustabbau am Montag. Verlust des geplanten freien Tages am Dienstag.
Also, Antwort C wäre ja selten dämlich. zwei Tage nach einem
Cup-Finale. Es kann nur dem Wagen einfallen, der nie in einer Kabine gesessen ist.
Nach einem vielleicht sogar 120 Minuten draufhauen, ja, dann kann man aber gleich die Meisterschaft herschenken. Also,
okay.
Muss man sagen, nicht so clever. Zweiteres kann ich mir schon vorstellen. Die Frage ist halt, wie du deine Information bekommen hast. Und stimmt die 100% zu deiner Info?
Ja, es ist.
Weil der Beisatz bei Möglichkeit
A. Sie ist von Christian Ilzer auf der Pressekonferenz.
Antwort A:
Zwei Tage frei am Montag und Dienstag, um die Enttäuschung zu verarbeiten.
Ja, nein, das sicher nicht. Dann ist es natürlich B, weil er würde nie sagen, dass er zwei Tage frei gibt, um die Enttäuschung zu verarbeiten. Er würde ja da in der Sprache ganz anders sein und sagen, er würde das nicht ansprechen, dass sie verlieren bisher.
Ja, du bist echt großartig. Ich finde es super, wie du das analysierst und wer sieht nur, dass du das.
Ja, aber ich kenne dich ja auch schon ein wenig.
Stimmt, ja, B. Aber ich habe das war auf jeden
B?
Fall. Ja, stimmt, ja. Das stimmt. Das war tatsächlich ganz lustig, als ich meinte, dass Ehrenreich so mit dem Laptop zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ja, das mit Niederlage kannst du gleich mal löschen, den brauchen wir nicht. Genau, das habe ich ganz charmant gefunden. Er hat übrigens vor dem Spiel hat Ilze übrigens ausschließlich Bilder gezeigt von der Kurve von Sturm, um zu zeigen, was Titel und was das für Begeisterung auslöst. Das macht er ja ganz gern, dass er immer wieder sich was überlegt, um irgendwie besonders einen Zugang zur Mannschaft zu finden. Heiko Vogel hat ja zum Beispiel 2018 vor dem Cup-Sieg gegen Salzburg Winston Churchill zitiert.
Welches Zitat? Gibt es viele.
You ask me what our aim is, there's only one word, victory.
Ah, okay.
Ich glaube so ungefähr. Also ähnlich eigentlich in der Idee, wie dieses wir löschen den Fall der Niederlage. Genau. Übrigens, aber was man bei Rapid schon dazu sagen muss in dieser Woche, es hat diese Geschichte von Gerald Gossmann im Profil gegeben über Teuner, den Warter und so weiter, Investor. Und da kam tatsächlich jetzt erstmals wirklich ganz dezidiert vor, dass es in die Richtung Anteile verkaufen gehen könnte bei Rapid. Da ist ein größeres Thema, aber ich wollte es nur erwähnt wissen, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Das wäre ein riesengroßer Paradigmenwechsel im Mitgliederverein Rapid.
Spannende ja, Moment, Geschichte. Also wenn man Prozente verkauft, kann man ja noch immer ein Mitgliederverein, also siehe Bayern München. Ja.
Schon, trotzdem, aber es ist schon eine Grundsatzentscheidung, oder?
Ich persönlich würde es unverantwortungsbewusst finden, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt.
Ich würde von DBLW sofort alle Anteile verkaufen.
Ich nicht.
Ja. Und ich würde dann gerne ersetzt werden von Helge Bayer.
Aber die Sache ist ja, es geht ja dann immer ums Prinzip und ich finde es auch gut, dass es eine 50+1 Regelung gibt in Österreich und dass die großteils auch so gelebt wird. Ich finde es aber auch nicht verwerflich, über solche Dinge zu reden. Und ich meine jetzt nicht nur wie bei der Austria, wo ja auch eine andere Investorenlösung gefunden worden ist. Ja. Grüße gehen raus nach Innsbruck, die ja, glaube ich, mit jedem Investor, der irgendwie im Fußball was machen will, schon zumindest Kontakt hatten. Na, aber die Sache ist, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe 5% meiner Anteile und kriege da einen Batzen Geld und das ist ein langjähriger Partner, wo man vielleicht wirklich Synergien gemeinsam hat, dann ist das ja nichts Verwerfliches. Die Frage ist immer das Motiv. Mache ich es, um kurzfristig Geld zu bekommen oder ist da wirklich eine nachhaltige, langfristige Partnerschaft dahinter? Weil eins darf man ja nicht vergessen, wenn jemand da Geld investiert, dann möchte er natürlich, wie das Wort sagt, investieren, auch irgendwann mal was zurückbekommen. Und dann ist auch im Interesse des Investors, dass der Verein erfolgreich arbeitet und einfach nach vorne hin denkt, sich orientiert und Erfolg hat. Und Bayern München ist da schon ein gutes Beispiel. Die Mitgliederversammlungen sind ja fast schon legendär dort. Da gibt es den Austausch, da gibt es das Stimmrecht. Und trotzdem sind, weiß ich nicht, 30% oder was, oder ein bisschen weniger, sind da vergeben.
Also bei Audi zum Beispiel, glaube ich, oder?
Ja, Audi, Allianz, Adidas, also die Stakeholder, die langjährigen Partner haben dort Anteile und helfen so mit dem Verein in gewissen Bereichen, und ich finde, das ist nicht verwerflich. Also ich glaube, Allianz ist ja im Zuge des Stadionbaus auch so passiert, und ich finde, das ist immer die Frage des Wies und des Motivs, und sich dem komplett zu verschließen, das wäre eigentlich ein Riesenfehler, dass die Mehrheit immer beim Verein bleiben soll und muss. Das ist ganz klar, und das darf sich auch nicht ändern. Deswegen ist diese Regel auch so wichtig, auch wenn sie natürlich irgendwann einmal fallen wird, weil sie vermutlich zu viele Angriffspunkte hat. Und in Deutschland gibt es ja auch noch, nur da sind wir uns auch ehrlich, wer sie umgehen will, umgeht sie. Und fertig, es ist so ein bisschen nach dem Motiv, Leute, die stehlen, egal ob es Sicherheitskontrollen gibt oder nicht. Und Leute, die Investoren im Fußball dabei haben wollen, die mehr als 50% haben, haben das auch.
Was stehst du?
Nichts.
Aber da gab es ja Herzen.
Nein, es gab ja da zum Beispiel...
Total geil.
Ja, okay. Auf jeden Fall. Nein, interessiert mich auch nicht jetzt. Die Sache ist, ja, hörst du mir zu?
Ja,
es hat von Apple, es hatte von Apple einmal diese Stores gegeben, wo man einfach hingegangen ist, man hat sich das Produkt genommen, man hat es eingescannt, man hat es dann mit via Apple iTunes oder was bezahlt. Und dann wurde der Store-Manager gefragt, ja, aber nicht Gefahr läuft, dass da viele Leute einfach ohne zu zahlen eben gehen. Und er hat dann gesagt, na, sie haben es auch nachher erhoben, Leute, die stehlen, stehlen. Leute, die nicht stehlen, stehlen nicht.
Ja, es ist was dran, ich weiß, was meinst du. Ja.
Deswegen funktioniert das auch zum gewissen Grad, ja. Der Punkt ist ja da dasselbe. Jemand, der einen Investor im Verein haben will, der volle Macht hat, der macht es. Und man muss ja auch ganz klar sagen, glaubt irgendjemand, dass beim LASK Sigmund Gruber nicht die Macht hat? Glaubt irgendjemand, dass Jürgen Werner bei der Austria aktuell nicht die Macht hat? Glaubt irgendjemand, dass bei kleineren Vereinen, und wie oft gibt es Viert-, Fünftligisten, die nur von einer Person bestimmt werden? Also man muss da auch immer wieder einen Schritt zurückgehen und das große Ganze sehen. Und ich glaube schon, dass ein Investor, der ein langjähriger Partner ist, der die gleichen Werte vertritt, der einfach nur gemeinsam an den Strang ziehen will, auch was Gutes sein kann. Entschuldigung, das wollte ich nur, das war ja, nur ganz wichtig. Also ich glaube, wenn Buntigammer jetzt 7% von Sturm kaufen will und dafür, weiß ich nicht, wie viel auf den Tisch legt, ja, natürlich ist es ein Thema. Ja? Also ich glaube nicht, dass da jemand per se sagt, na, das machen wir nicht, weil wir sind, also es geht ja immer um das Wie und das Warum, und ich glaube, sich da komplett zu verschließen, wäre ein Riesenfehler. Mhm.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Kann ich mir vorstellen, in den nächsten Wochen sicher wieder mal aufkochen. Wir wissen ja auch nicht genau, wie jetzt Rapid jetzt tatsächlich im sportlichen Bereich Geld reinbringen will, ja, wie viel und was da passieren soll. Das wurde angekündigt, vor allem vom Ravetz. Aber
ich bin ja auch froh, dass es dieses Thema sehen, so sensibel ist. Also das ist ja auch wichtig, dass man da nicht jedem, der reinmarschiert, sagt, ja, na super, der hat uns ein Geld rein und naiv, passt, Gemma, und in zwei Jahren ist er weg, der Verein hat ein riesen Finanzloch, und ja, ist ja super, dass da so kritisch das auch gesehen wird. Aber nicht komplett verschließen, das wollte ich damit sagen.
Eine abschließende Frage hätte ich an dich noch. Wer ist jetzt, es gibt einen Gewinner auf Seiten von Rapid nach diesem verlorenen Cup-Finale. Weißt du wer?
Es gibt einen Gewinner nach dem Cup-Finale.
Ja, weitestgehend. Sturm. Das ist ein Gewinner. Es gibt einen Gewinner auf Rapid-Seite.
Ach so. Na, Knasmüller hat nicht gespielt. Solbauer.
Es ist eine Legende.
Eine Legende hat gewonnen.
Nein, er hat nicht wirklich gewonnen, eher metaphorischer Gewinner.
Metaphorisch.
Soll ich
das
sagen?
Ja, irgendeiner, der halt die Wahl verloren hat.
Nein, es ist Peter Guggi, weil, wie wir wissen, ist er der Torschütze zum 1-0 gewesen, 1995 beim letzten Cupsieg, und er war im Vorhinein immer wieder im Gespräch, jetzt auch beim ORF im Interview. Und er wird jetzt halt weiterhin, wie er es schon vorher gesagt hat.
So, Klammer. Die New York Jets, Joe Namath, der damals die Super Bowl Nummer 3 oder 4 gewonnen hat, ist, glaube ich, auch froh, wenn der Aaron Rodgers die Super Bowl gewinnt und er nicht mehr das meistverkaufteste Jersey ist, obwohl er schon sehr, sehr alt ist.
Ich wollte es eigentlich nur deshalb ansprechen, weil Peter Guggi ja bei Porsche Cars Leben auf VW Autoverkäufer ist. Und wäre eigentlich eine Quizfrage gewesen, aber ich dachte, lass sie, weil das war in so vielen Bereichen jetzt schon. Und,
ich jetzt nicht wusste.
Okay, siehst du. Ja, die Antwortmöglichkeiten wären gewesen:
Honda,
bei Honda Havelka, Suzuki-Verkäufer, bei Porsche Graz lieber noch VW-Verkäufer oder bei Eisner Auto in Wolfsburg Opel-Verkäufer. Verstehst du den Schmäh? Weil Auto
ja,
aus Eis
ja, ist ja, ja ist bei WRC.
Genau, Partner. Und Honda Avelka Vienna hat es auch ganz lang gegeben als Hauptsponsor. Ja, okay. Aber es ist tatsächlich in Porsche Graz lieber noch. Bei Porsche Graz lieber noch VW-Verkäufer. Sein so. Vater war das übrigens auch. Und ich habe ihn dort 2015 im Frühsommer für den Ballesterer mal interviewt. Und sehr sympathischer Kerl. Und schönes Zitat von damals. Er hat gemeint, er war der Scheibenwischer damals in dieser Mannschaft Mitte der 90er bei Rapid für Spieler wie Kübauer und Stöger in einer damals wirklich grandiosen Rapid-Mannschaft unter Trainer Ernst Dokkopil, die dann auch 96 im Cup der Cup-Siegerfinale gegen Paris Saint-Germain verloren hat. Er damals
wer macht die Taktik Ernst für das Team?
Wer macht die Taktik für das Team? Was hat das damit denn zu tun?
Unser Trainer Dokkopil.
Ach so, okay. Ja, gut.
Peter.
Gefällt mir.
Das ist nicht von mir.
Ja, ist super. Aber, und Peter Gugi ist deswegen auch ganz interessant, weil...
Er sinkt los.
Ja, was ist los? Peter Gugi finde ich deswegen ganz interessant, weil er schon eine tatsächlich eine immer wiederkehrende Rapid-Legende ist, halt aufgrund dieses Cup-Tors vor allem. Konjerina habe ich damals live sogar im Fernsehen gesehen. Aber hat eigentlich nur 71 Spiele und 5 Tore für Rapid zustande gebracht in seiner relativ kurzen Zeit für Rapid, aber ist doch ein sehr wichtige Figur dann tatsächlich auch im Rapid-Umfeld. Jetzt natürlich kein, also nicht natürlich in der Stufe von anderen Legenden wie Hans Krankl oder so, aber trotzdem ein wichtiger. Übrigens, ein Quiz hätte ich dann doch noch.
Hashtag DBLDW.
Quiz.
Die Stadionsprechstunde, der Podcast von 12. Mann.at, die ja auch bei uns im Studio schon mal zu Gast waren, um Christian Ilzer zu interviewen, haben eine sehr umfangreiche und toll recherchierte Vorschau zum Cup-Finale gemacht. Das sind Florian Schäuber, der Paul Pizzerra, übrigens Schäuber im Stadion noch, habe ich auch gesehen, am Sonntag. Und unter anderem kam auch Werner Kugler zu Wort, der eine gewisse Sturmaffinität hat. Und da wurde tatsächlich endlich aufgeklärt, was es mit der Fußballkarriere bei Sturm Graz von Werner Kugler auf sich hat. Empfehlung für die Stadionsprechstunde, weil ich verrate das jetzt in dem Quiz. Werner Kugler hat tatsächlich ein Jahr bei Sturm mittrainiert, in der zweiten Mannschaft U23 oder wie auch immer das damals geheißen hat. Unter welchem Trainer hat Werner Kugler trainiert, allerdings gespielt hat er für Sturm nie? A. Robert Pflug, B. Anton Pichler, C. Otto Baric.
Pflug.
Tatsächlich richtig,
ja. Ja, da war hin und wieder. Der war eh viel in der Steiermark unterwegs.
Ja, voll, ja. Der hat bei Sturm so als Trainer begonnen.
Jetzt.
Schaub in Linz.
Ja, der LASK, also zuallererst.
Beginnt jetzt die zweite Podcast-Folge.
Geile Arena.
Achso, du warst das erste Mal dort.
Also das letzte Premiere. Mal, als ich am Froschberg war, war es tatsächlich eine Partie vom GRK gegen Blau-Weiß-Linz. Das war kurz nach das Spiel nach der Entlassung von David Preiss. War ich damals noch beim GRK tätig. Und interimistisch haben Alex Hödl und Ralf Spirk diese Partie gecoacht, und da war das letzte Mal, als ich dort war, ein halb offenes Oval mit einer Laufbahn dazwischen, was jeglichen Flair einer Sportstätte verloren hat, und dann gehst du dorthin und dann steht da so eine geile Arena, also brutal, richtig cool. Der LASK hat, wir haben sie angeredet, extrem horrende Ticketpreise, man muss aber auch sagen, sie haben auch extrem günstige Ticketpreise, die hinterm Tor, die Steher. Also da sind sie brutal günstig. Ich glaube sogar, dass sie damit unter die günstigsten auch anbieten. Also die teuersten und die günstigsten Tickets. So ähnlich wie, ich glaube, bei Liverpool, nur dort kriegt man halt keine mehr.
Ja.
Also zum Beispiel ist ja dann oft der Wert, die verlangen so viel. Aber wenn ich ein Angebot schaffe für eine günstige, also für sehr günstige Tickets auch, ist das ja auch extrem viel wert. Da kann ich ja die Längsseite, da kann dann auch ruhig ein bisschen teurer sein. Arsenal ist, glaube ich, der Verein in England, das war zumindest vor 3-4 Jahren so, die teuersten, günstigsten Tickets gehabt haben. Also man muss es auch immer in diesem Kontext ein bisschen sehen. Auf jeden Fall, es war ein super Stadionerlebnis an sich. Also wirklich, das hat schon richtig Flair, richtig gute Akustik drin. Es ist extrem hoch gebaut, auch wie du damals erwähnt hast. Das heißt, man ist zwar relativ hoch oben, aber trotzdem hat man eine gute Nähe zum Spielfeld.
Ja, ist toll.
Und die Art und Weise, wie der LASK spielt, jetzt starte ich da mal mit einer richtigen These. Sollte der LASK jedes Spiel in dieser Meistergruppe gewinnen, wird LASK Meister.
Ja. Da haben wir wieder TikTok-Zugriffe. Liebe Freunde, das klingt jetzt gut. Aber das sind ja nur mehr 5.
Also der Lask hat seit dem 7. November nur das Spiel gegen Salzburg verloren. Wohlgemerkt, und das Cup-Spiel. Also in der Liga eine Niederlage, die war gegen Salzburg. Und die sind auf einer richtigen Erfolgswelle. Die haben in den letzten 4 Spielen 2 Gegentore erhalten. Und wir reden immer von Breite des Kaders. Sie haben vermutlich den besten Joker der Liga. Florian Flecker
trifft, ja, hab ich mir
hat
gestern
alle
gedacht,
23
ja.
Minuten einen Scorerpunkt. Ja. Der hat in, also im Jahr 2023, der hat in diesem Kalenderjahr aber nur einmal 23 Minuten überhaupt gespielt. Also sensationell, der hat gegen Lustenau den Elfmeter rausgeholt, okay, wir wissen, okay, aber trotzdem hat er
genial
die Aktion gemacht.
Ja.
Er hat gegen Hartberg ist er eingewechselt worden, hat den Assist gemacht, er hat gegen die Austria eine Woche später das entscheidende Tor erzielt. Er hat jetzt nach seiner Einwechslung Assist und Tor, also bei dem läuft es richtig und das ist schon was, was hinten raus entscheidend sein kann. Der Lars kann jede, hat es auch eben mit der Qualität, dass sich jede Position ersetzen können und die sind halt auch richtig im Flow drin. Und es wird richtig schwierig, da jede Partie zu gewinnen. Aber ich sage, wenn ihnen das gelingt, und man muss auf die Tabelle schauen, der LASK ist 3 Punkte hinter Sturm, ist dementsprechend 6 Punkte hinter Salzburg, da muss schon viel zusammenkommen. Aber nachdem du ja immer auch die direkten Duelle hast, behaupte ich, dass der LASK, die am befreitesten aufspielen können, und hat man vor 4 Wochen drüber geredet.
Sternchen gesagt, haben sie erkannt, gell? Also das hat
Salzburg. Ja. Aber sollte das wirklich so sein, dann ist das eine Riesenmöglichkeit und ich glaube tatsächlich, dass der LASK unwahrscheinlich, aber nicht ganz zum Abschreiben ist.
Ja, ist ja spannend.
Und das ist dann auf einmal ein Dreikampf.
Ja.
Und dann bin ich gespannt, wie das, was das für eine Dynamik annimmt. Extrem schön und ja, ich bin gespannt, auch wenn Salzburg noch immer ganz klarer Favorit ist, aber wichtig ist es, dies zu erwähnen.
Da sage ich nur einen Satz, dass ich von Salzburg unter der Woche im Auswärtsspiel in der Allianz, im Allianzstadion gegen Rapid sehr enttäuscht war, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass wieder das Salzburg von vor dem Sturmspiel da ist, weil sie einfach wieder nicht das auf den Platz gebracht haben, was sie auf den Platz bringen hätten können, gerade auch nach 1-0 Führung und so weiter. Bin gespannt, wie sich dort verhält. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da wieder die ein oder andere Ansprache gegeben hat, um die Mannschaft zu fokussieren. Ja, interessante These grundsätzlich, was ja auch interessant ist als Side-Note, dass man ja wirklich gehört hat, dass Kübauer nicht mehr so beliebt ist im Gesamtumfeld, also sowohl von Mannschaftsseite als auch irgendwie Vereinsseite. Jetzt ist es aber wohl eher so, dass Kübauer dermaßen gut performt.
Ja,
also es wohl sehr schwierig wird, die Kübauer im Sommer nicht mehr als Trainer zu haben.
Naja, aber es ist ganz klar, hätte Kübauer gegen Sturm verloren, dann war ein 0-0 gegen Salzburg, dann hätte man aus den letzten 5 Spielen nicht gewonnen. Dann spricht er von der Krise. So gewinnt man gegen Sturm, spielt wieder X gegen Salzburg, ist man 4 Spiele umgeschlagen. Also
so schnell kann es gehen, und je nachdem, wie man es halt herumdreht.
Genau, und jetzt zweimal sehr souverän, ja, gegen Rapid und Klagenfurt. Und die haben halt schon auch diesen Spieler mit Schul, der für jede Mannschaft schwer zu verteidigen ist. Nach vorne hin mit Nakamura und Moses Usor, 2 richtig, richtig gute Spieler. Also Fun Fact über Moses Usor, der ist ja sehr spät gescoutet worden aus Nigeria. Und hat dann bei Slavia Prag Medizintests absolvieren müssen und hat ja in der Form das noch nie gehabt und hat nicht einmal gewusst, was jetzt eine Kniebeuge ist. Und das sind so Dinge, der hat noch viel Potenzial, also wenn man mit dem
aber
arbeitet.
Aber hast du erfahren, so warum, ich frage ja immer wieder, wie der so lange
ja, der wurde einfach lange nicht entdeckt.
Wurde einfach lange nicht entdeckt. Dass sowas nur gibt, oder?
So habe ich das gehört. Und ja, ich meine, in Nigeria leben auch einige 100 Millionen Menschen und natürlich kann das passieren, ja. Also vielleicht fragt sich das der eine oder andere über Patrick Wimmer auch, wie kann es sein, dass der bis 17,
18... Es sind 230 18 Millionen übrigens für die Geografie, Freunde.
Ja, war hier nicht schlecht.
Ja, war gut, Millionen.
Ja. War zwar nicht präzise, aber im richtigen Ausmaß.
Ja, wirklich gut, ja.
Und Patrick Wimmer hat auch bis 17 oder 18 bei Gafflens gekickt und da werden die Leute sagen, ja, wie kann das sein, dass in Österreich die Akademien da nicht draufkommen. Also gibt solche Themen und natürlich, wenn der in Gafflens kickt, dann wird kein Verein aus dem Ausland auf Patrick Wimmer achten, ja.
Und aber heißt das für Moses Usor, dass der sich vielleicht dann tatsächlich noch
weit verbessern kann, gut, jetzt ist er schon länger in Europa, aber weil er eben vielleicht im körperlichen Bereich
ja, da oder dort noch was genau so ist es. Ich glaube, dass der da extrem viel, dass der noch sehr roh trotzdem ist und das noch sehr gut entwickeln und sich weiterentwickeln kann, verbessern kann. Mit Nakamura hat man einen Spieler, der einfach sensationell agiert. Also Buric hat im Interview gemeint, der beste Flügelspieler der Liga. Kann man ihm vielleicht zustimmen sogar? Von den Scorerpunkten auf alle Fälle. Und dann hat man Schuh dahinter und vorne hat man halt die Qual der Wahl, Blubicic oder Mustafa.
Mustafa. Übrigens, Nakamura, jetzt bei Lola 1 wieder zu lesen, mindestens 12 Millionen Euro wollen sie haben für ihn. Ich habe eben gelesen, dass es angeblich diese fixe Summe gibt, im Vertrag verankert. Ich weiß nicht, was stimmt.
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Summe stimmt, weil sonst hätte man nicht gesagt, dass man sich da vom Preis festlegt. Aber wir werden es dann eh sehen, ja. Oder auch nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass der LASK da gut verdienen wird.
Wie siehst du das? Wie siehst du das jetzt mit diesem Dreikampf, den du angesprochen hast? Salzburg eben so die Frage, ob sie das dann wieder am Anschlag sind oder nicht. Sturm hat jetzt den Titel in der Tasche.
Es darf keiner patzen. Und das ist die Frage, ob das für Sturm kann es beflügeln, kann es natürlich auch hemmen, weil wenn wir zum Thema Trainingsstörung kommen, ist die Woche nicht perfekt. Dafür werden sie ja anders.
Übrigens, ich weiß genau, was sie machen. Sie feiern am Sonntag natürlich, sie feiern am Montag. Am Dienstag haben sie frei und am Mittwoch gibt es wieder zwei Trainingseinheiten.
Ja,
passt. Hat Christian Itzer erzählt.
Passt ja auch. Und ich sage, das wird auch beflügeln. Salzburg weiß ganz genau, es geht um richtig viel. Also Salzburg war gegen Vorwärts, also Liefering, pardon, ein ganz anderer Verein.
Ja.
Aber die Scouts von Salzburg in Form von Christoph Freund waren vor Ort. Ich glaube, die waren da nicht sehr zufrieden mit dem Auftritt und da brodelt es ein bisschen, gefühlt. Und beim LASK, die sind halt im richtigen Aufwärtstrend und haben einen wunderschönen Rhythmus, sind in einem Flow drin und die mit der schlechtesten Ausgangsposition, würde ich mal sagen, haben die beste Ausgangsposition, um zu punkten, jetzt am kommenden Wochenende zum Beispiel. Dementsprechend bin ich gespannt.
Ich finde, du hast die perfekte Überleitung gegeben für...
Ja.
Zwar Liga Zwartrum.
Ja, grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Fabio Schaub hat es schon selbst eingeleitet. Es ist soweit, es muss so sein. Die zwei Liga 2 Fragen, heute wieder mal von mir gestellt und von Herrn Schaub beantwortet. Ja, lieber Fabio, du hast mir im Vorgespräch mitgeteilt und deswegen habe ich ausnahmsweise meine Fragen adaptiert. Du warst in Steyr.
Selbstverständlich. Und in Wels. Ich war auch in Wels.
Ich weiß. Du warst, glaube ich, auch in Wels.
In der schönsten Stadt Österreichs.
Und du hast das Comeback der Vorwärts live miterlebt. Endlich wieder ein Sieg. Wir wissen, Stripfing hat auch in zweiter Instanz die Lizenz nicht erhalten. Es wird wohl nur zwei Absteiger geben aus der Liga 2. War das die Einleitung der Rettung für Steyr? Was hast du gesehen?
Steyr spielt nicht wie ein Absteiger. Die spielen echt...
Also sie spielen nicht wie die Admira.
Ja. Und sie machen das echt gut und sie müssen die Punkte müssen sie holen. Aber die Mannschaft, die ist intakt, die Mannschaft hat Qualität, die Mannschaft hat einen Kampfgeist. Sie weiß, was es heißt, Abstiegskampf zu spielen und vor allem auch Charakter, weil die ersten 20 Minuten war Liefering gar besser. Und dann hat Steyr ein bisschen das Spiel gedreht und auch wirklich spielerisch besser agiert. Und ich finde, Steyr war überraschend gut. Es war generell ein überraschend attraktives Fußballspiel. Ist dann doch ein bisschen zu übertrieben, aber es war sehr, sehr gut anzusehen. Und ja, ich glaube, dass Steyr in der Liga bleiben wird. Die haben noch sehr viele direkte Duelle auch. So ähnlich wie Kapfenberg. Die wissen, die kennen das von Jahr zu Jahr. Jetzt gehen vermutlich nur zwei Teams runter. Ich glaube, die sind am entspanntesten. Weil bei denen beide bisschen ein Aufwärtstrend, die wissen ganz klar, wie sie spielen, die bewahren Ruhe und das sind alles so Punkte, die im Abstiegskampf dann schon relevant sind und vor allem, die wissen halt, was drin sind und die machen das gut, ja.
Zwei Größen des österreichischen Fußballs treten diesen Sommer ab und sie sind beide derzeit in Liga 2 aktiv. Auf der einen Seite Christoph Schösswenter, der derzeit jetzt noch den ein oder anderen Einsatz bei Blau-Weiß in der Innenverteidigung absolvieren muss, weil es Verletzte gibt und der macht jetzt den fliegenden Wechsel von der Innenverteidigung auf den Schreibtisch zu den Scouting-Programmen seines Vertrauens und wird Nachfolger von Dino Waber als neuer Sportdirektor bei Blau-Weiß Linz. Und ein muss man auf jeden Fall sagen, noch viel größerer der österreichischen Fußballgeschichte, der vor allem den WRC in den letzten Jahren sehr stark geprägt hat und jetzt beim GAK auch noch eine sehr gute Saison spielt. Michi Lindl, der von diversen Straßenmusikern als der Beste bezeichnete geniale Linksfuß, hat ebenfalls sein Karriereende angekündigt. Er wird wahrscheinlich leider, sage ich auch als Sturmfan, leider nicht zum Abschluss seiner Karriere den Aufstieg mit dem GAK fixieren. Was wünschen wir diesen beiden für die Zukunft? Und vor allem, eigentlich ist die Frage, soll Michi Lindl auch Sportdirektor werden?
Wir wünschen Ihnen alles Gute.
Schön.
Keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl anhand der Interviews, dass er schon eher Trainer sein will. Und bin davon überzeugt, dass er da was findet. Ich glaube nicht, dass er Sportdirektor sein wird, weil ich wüsste jetzt nicht wo.
Aber hat nicht wie jetzt erst irgendwas?
Gab es das Gerücht, ja. Na, vielleicht ist es auch so. Aber ich glaube, dass er eher Trainer wird. Vom Gefühl her. Ich weiß nichts.
Könnte ich mir auch tatsächlich gut vorstellen.
Gab ja immer wieder Interviews auch, wo er auf das angesprochen worden ist und wenn ich mich da recht erinnere, hat er schon immer gesagt, er sieht sich dann mehr als Trainer als als Sportdirektor, wobei er wahrscheinlich beide spannend findet und wenn er die Möglichkeit hat, beim WRC in der Bundesliga jetzt Sportdirektor zu sein, wird er sich intensiv drüber nachdenken.
Und er war ja beim WRC schon als Spielertrainer.
Die Frage ist halt, ob er das machen möchte und ich glaube, brauchen wir uns keine Sorgen machen um ihn. Keine Ahnung, auch der Gerkata-Akademie, ich weiß ja nicht, was die vorhaben, die werden auch Trainer brauchen oder auch nicht, vielleicht werden sie alles intern besetzen, aber ich sehe da schon verschiedene Möglichkeiten, es gibt ja auch, weiß ich nicht, in Kapfenberg, weiß ich nicht, was da passiert. Also,
das war er auch einmal am Anfang seiner Karriere, völlig richtig. Oder er geht zurück nach Vorarlberg, dort ist er ja auch aufgewachsen.
Ja, das glaube ich zu wenig.
Ah ja, okay, geboren nur, Entschuldigung. Geboren.
Eine Akademie gibt es ja auch in Kapfenberg, meine ich. Also es gibt ja viele Städten, wo er war, wo er mitgewirkt hat in gewissen Bereichen. Ich glaube nicht, dass er Schiedsrichterbeobachter wird.
Ja, das wage ich auch zu.
Das wage ich auch zu bezweifeln.
Aber warte mal, wie war das jetzt? Na, es ist, der ist geboren in Graz-Lindl, aber er ist in Vorarlberg aufgewachsen, sowas.
Nein. Echt?
Mittelfeldspieler begann seine Karriere in seiner Vorarlberger Heimat in Nenzing vom FC Thüringen, gewechselt er 2002 zur Amateurmannschaft des Grazer OK.
Nein, er ist damals
geboren,
in der Akademie. Okay, dann war er in Graz geboren, sind die Eltern aus beruflichen Gründen nach Vorarlberg gezogen oder was? In die Schweiz? Vorarlberg.
Richtig.
Und hat dann dort in der Jugend gekickt und ist dann, glaube ich, in der Akademie
wieder zurück.
Wieder zum GRK.
GRK und dann Kapfenberg aber seine Profikarriere eigentlich begonnen. Beim GRK gespielt einmal, glaube ich, nur und dann bei Kapfenberg aber richtig in den Fußball gefunden zwischen 2003 und 2009. Genau, also habe ich jetzt nur nachgelesen, aber eigentlich habe ich das schon mal gewusst. Es tut mir leid, Michi Lindl. Ich wollte dich nur bitten, mich jetzt ein bisschen zu zerstören.
Achso, ja.
Mir geht es halt eh zu gut nach dem Cup-Sieg.
Es gibt einen
Clement Lavrić wäre schön.
Falsch. Aber wenn du es so fragst, kriegst du gleich mal richtig schwere Tipps.
Das DBLDW Orakel.
Zusammengespielt mit Slobodan Goracinov.
Ja, jetzt
zusammengespielt mit Jürgen Kautz und Emre Şahin. Juan Zuleta.
Klaus Rosiano.
Gernot Messner. Und Thomas Hösele. Alter Schachter. Heimo Pfeifenberger. Und Michael Vojadanovic. Auch zusammengespielt mit Robert Schellander, Ralf Hasenhüttl, Guido Burgstaller, Patrick Jeschek. Naja, wieder vorkommen.
Was ist denn alles?
Ja, geboren 1969 im Jänner. Ein Wassermann im Sternzeichen, den Aszendenten weiß ich nicht.
Schade.
Ist mir auch vollkommen egal. Na, aber auch zusammengespielt mit Nikola Jurcevic und Martin Hieden, Gerald Strafner und Thomas Pirker, Stefan Ebner und Matthias Keck. Seine Karriere begann 1987. Spielte der Stürmer und ehemalige Nationalspieler bei Vereinen wie Austria Salzburg, FC Tirol Innsbruck und FC Superpfund. Im WeCup-Halbfinale hat er 2 Tore beim 4:0 Heimerfolg beigesteuert. Und im Finalspiel...
Edi Glieder?
Ja.
Oh, das war, boah, das war schwer. Dann.
Ja, ich war ein bisschen tricky. Am Ende hat er noch gewesen, sein Jugendverein benannte die Spielstätte im Jahr 2000 zu Ehren.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du das als erstes gesagt hättest, hätte ich sofort gewusst.
Ja. Das Edi Glieder Stadion um, was natürlich in St. Margareten an der Raab liegt.
Wundervoll, der schönste Bart des österreichischen Fußballs wahrscheinlich. Also der war wirklich sehr schön gepflegt immer. Und natürlich auch eine alte Schalke-Legende.
Ja, das habe ich nicht erwähnt, weil das wäre sonst zu leicht gewesen.
Ja, das wäre auch zu leicht gewesen, aber das ist völlig recht.
GK Salzburg, Basching, Krödig, Kärnten, gab da einige Stationen, wo er war und durchaus erfolgreich. War ja auch Co-Trainer mit Adi Hütter bei FC Lustenau.
Ja, hallo.
Also, und ist glaube ich aktuell, weiß nicht, ob es noch immer ist, aber Spielerberater.
Ja, super. Ist ja eine schöne Sache. So, was habe ich dir noch zu sagen? Ich will noch ein schnelles Quiz machen, bitte.
Hashtag DBLDevi.
Quiz.
Josef Hickersberger, das ist jetzt für alle Freunde von Rapid da draußen am Ende noch versöhnlich. Als Trainer war Josef Hickersberger Rapid-Meister 2005, danach wurde er auch Heim-EM 2008, ÖFB-Nationalteam-Coach. Ist außerdem bekannt für seinen Faible für Trainerjobs im arabischen Raum. Und er wurde dieser Tage 75 Jahre alt. Wir gratulieren herzlich und ich frage dich, lieber Fabio, als was arbeitete Josef Hickersberger nach seiner aktiven Karriere, die ihn in die deutsche Bundesliga und unter anderem auch 1978 nach Córdoba geführt hatte? A. Er war Einzelhandelskaufmann in einem Schachfachgeschäft. B. Er war Redakteur beim ORF Teletext. C. Er eröffnete das erste Golffachgeschäft Österreichs.
Ja, also, dass er golft, ist ja bekannt.
So ist es.
Deswegen hast du das vielleicht ausgewählt, damit du mich auf die falsche Fährte lenkst. Das mit dem Teletext klingt so lustig und das erste hat mir auch nicht gefallen, aber ich nehme auch.
Einzelhandelskaufmann in einem Schachfachgeschäft. Ja, ja. Das ist leider falsch, lieber Fabio. Dein Schade. Ausschlüssen von C war richtig. Er war tatsächlich Redakteur beim ORF Teletext.
Ja, Wahnsinn. Mein Papa freut's.
Danke an die Kollegen von Sport.ORF.at, die das recherchiert haben in ihrem Porträt.
Sehr schön. Übrigens haben wir nicht erwähnt, weil noch keine Zeit. Hugonet, danke. Scheint im Sommer den Verein zu verlassen.
Ich habe schon gedacht, er steht im französischen Nationalteam Aufgebot der C-Mannschaft.
Er hat ein Angebot von Lustenau, aber auch von anderen Teams. Er hat im Interview gesagt, dass er einen nächsten Schritt seiner Karriere machen möchte. Er weiß nur noch nicht, wohin. Vielleicht weiß er es auch schon und verrät es nur nicht.
Was glaubst du?
Laut Infos von Erik Niederseher auf Twitter ist Interesse aus Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien da, was die Auswahl jetzt nicht unbedingt erleichtert.
Also Rapid.
Das glaube ich
nicht. Austria?
Das weiß ich nicht.
Dominik Baumgartner ist ja angeblich beim LASK sehr hoch im Kurs. Alex angeblich bei vielen Vereinen. Okay.
Ja, mal schauen, wo da die Reise hingeht.
Aber ich finde, Austria wird gut passen.
Ja, ich glaube, die Austria wird nächstes Jahr auch vorne mitspielen. Die werden aber defensive Spieler brauchen. Ja. Von dem
sehr her. Sympathischer Kerl, sympathische Eltern. Wir kennen uns persönlich. Na, wir sind einmal nebeneinander
gestanden. Im FC Paris Jackel.
Richtig, ja, hast du erinnert, gell? Kannst du dich erinnern. Ja, schön. Sicher. Dass du das noch weißt, ist schön.
Ja, sicher, der Papa ist der Politiker. Du hast mir erzählt.
Ja, so, dieser jetzt, Podcast ist nicht politisch.
Und so, und jetzt schau mal, wie gut deine Aufmerksamkeitsspanne ist. Nenne alle Draftpicks der New York Jets. Ich habe sie dir am Anfang vorgelesen.
Ich habe mir keine
mit Position gemerkt. Und College.
Ja, ihr habt es in einem Quarterback, das habe ich ja eh schon. Also das ist ja wohl wirklich, also muss ich jetzt wohl reichen.
Ja. Also wie gesagt, alle New York Jets Fans, wir werden eine super Saison haben. Alle anderen American Football Fans, ihr nicht. Und alle anderen Nicht-American Football Fans, ich bin eh auch Fußball begeistert.
Gut.
Das passt ja. Ja. So, war's das jetzt? Die 148. Runde.
Ja, und ich kündige jetzt nochmal an, es war jetzt die 148. Runde.
Wie ist der Cup-Titel? Der LASK steht im Finale, oder?
Weil der Titel ist, meinst du, was der Titel ist?
Ja.
Ja, ich hätte mal die, es gibt ein paar Ideen, aber den Titel Klagenfurt 2023, Fragezeichen, eh mega, das ist ein bisschen blöd, weil wir haben über die Rolle von Emanuel Mega im Finale nicht gesprochen, obwohl das sehr gut war. Ne? Dann haben wir überlegt, weil Manfred Zakaria 2 Tore geschossen hat und ich eines davon sehr schön, nahezu königlich, majestätisch empfunden habe, hätte man noch machen können, Real Manfred
in Klagenfurt statt Real Madrid. Haha. Und dann hätte ich noch in Anlehnung an Glaube, Wille, Mut, hätte ich noch Aberglaube, Willi, Mut. Es ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist, weil wir haben über Willi Böwing zum Beispiel nicht geredet, sonst fällt mir kein anderer Willi ein. Ich habe über keinen Fan geredet, der Willi heißt. Willi Ruttenstein habe ich auch nicht gesichtet. Genau, aber jetzt wäre alles möglich, weil jetzt habe ich es ja angemerkt. Insofern wäre es jetzt auch okay.
Ja, vielleicht fällt uns noch was Besseres ein.
Ja, aber mein Lieblingstitel wäre eigentlich Das ist wütrig und recht. Für Das ist würdig und recht.
Ja, ja,
wir sind ja alle sehr religionsaffin. Ja, wie auch immer. Ich kündige jetzt noch schnell, aber bevor ich
wir dann... wir können noch was über Wels machen. Wels, schönste Stadt Österreichs. Robert Schul ist aus Wels. Der hat ja auch getroffen. Also
ja, Außenseiter-Tipp. Jedenfalls, was ich noch anmerken möchte, bevor ich dann gleich danach so frei bin und beende, außer du möchtest noch was sagen?
Nein,
ich... Okay. Es ist die 148. Runde, das heißt, die nächste ist die 149. und für alle, ja richtig, es kommt dann
die 150.
Und in der 150. Runde habe ich eine Überraschung vorbereitet.
Ja, sehr
gut. Und sie ist vielleicht angelehnt an etwas Ähnliches, was wir schon, also es ist nicht so, also es ist eine kürzere Überraschung, aber ja. Und ich bin sehr gespannt, wie die Abstimmung der Geschichte ausgeht. Bitte nicht vergessen, entweder Schaub in Wels oder Wagner in Bratislava.
Du möchtest jetzt Stimmen abhamstern. Für Antwort A ist
Wagner. Bitte für Fabio Schaub.
Nein. Und B ist Fabio Schaub.
Also A ist Wagner, B ist Schaub. Ja. Stimmt für Fabio Schaub.
Stimmt für Wagner, muss man sagen, ist sehr freundlich.
Ja, genau. Ja. Richtig, ja. So ist es.
Wels, schönste Stadt Österreichs.
Okay. Ja. Bratislava war tatsächlich eigentlich auch ganz
nett. Wir sind schon mal von Bratislava nach London geflogen.
Ja, das haben wir gemacht. Und das war die Geburtsstunde des Podcasts eigentlich, weil da haben wir in London damals...
Das war nicht die Geburtsstunde
des Podcasts. Naja, insofern, als dass wir da 3 Tage lang so viel miteinander geredet haben, dass der mitreisende Fotograf meinte, das wird ihm echt zu viel, wir sollen mal ein bisschen vom Gas runter. Und da wusste ich dann, wenn es einen Menschen gibt, mit dem ich so viel reden kann, in kürzester Zeit,
dann
mit dem
muss ich einen Podcast... Dann muss er Fan des AFC Wimbledon sein.
...machen könnte, dann muss er Fan des AFC Wimbledon sein und The Beast gut finden, den wir damals auch unter anderem interviewt haben. Adebayo Akinfenwa, Neil Ardley auch. Ist der noch Trainer? Mann,
schon lange nicht mehr. Aber woanders nicht, ist er.
Das wollte ich eigentlich fragen, also, ob er woanders Trainer ist.
Das schaue ich jetzt noch nach und dann hören wir auf.
Damals übrigens auch von uns besucht, Michael Madl, damals im Trikot des FC Fulham. Haben wir im Trainingszentrum besucht, war sehr schön dort. Und wir haben auch eine Geschichte gemacht mit, na, ich glaube, das war's.
Er ist jetzt der Trainer bei Solihull Moors. Das ist, ja, du hast richtig erratet, ein Verein in der National League.
Gratuliere. Also da ist es steil bergauf gegangen.
Ja, so schlecht war es nicht.
Neil Ardley.
Ja, er war damals nach Wimbledon, war er Notts County Trainer. Das war dann schon ganz okay. Und er war auch mit Wimbledon erfolgreich.
Und der Akinfenwa war der stärkste Fußballer der Welt.
Aufgehört.
Der hat tatsächlich
Verlust bei Wickham
Wanderers aufgehört.
Also erst bei den Wickham
Wanderers. Wer den nicht kennt, bitte anschauen. Das ist ein toller,
stärkster, also
junger Mann. Der hat auch in 9 Tagen Geburtstag und wird dann auf FIFA 41. Genau, war der stärkste von der Physis her, weil er sehr viel Gewicht hatte. Gar nicht so groß, 1,85, aber ein Bodybuilder.
Extrem viel Kopfverdorre gemacht.
So,
das war's jetzt. Jetzt reicht's aber.
Es
danke
reicht.
Fürs Zeit nehmen.
Dankeschön. Nächste Woche habe ich hoffentlich wieder mehr Stimme. Und bis dahin, guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.